3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zum Boketto Podcast, dem Anime Podcast. Heute und auch wie in Zukunft immer mit meinem guten alten Freund Flori.
Jo, ich hab Bock.
Und heute werden wir mit dem Thema Isekai weitermachen, nachdem man in der letzten Folge sterben bzw. von einem Truck zumindest ins Koma gefahren werden musste, um in die Fantasy-Welt zu kommen. Heute reicht ein Login.
Und da wir letzte Folge schon gesagt haben, was für uns so der erste Isekai war, fangen wir jetzt damit an. Und das ist Overlord, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gehört, ist vom Studio Madhouse, hat mittlerweile schon 4 Seasons, 52 Folgen und 2 Movies und begann 2015 zu laufen. Und die Grundstory ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Und zwar geht es darum, dass ein Spieler nochmal in sein Lieblings-MMO sich einloggt, weil er gelesen hat, dass die Server bald abgeschaltet werden. Und dann dachte er sich, okay, jetzt logge ich mich nochmal ein, aus Nostalgiegründen. Und weil das Spiel sowieso mal gefeiert hat, hat er halt gehofft, dass er dann vielleicht eine alte Bekannte noch mal trifft. Das Problem ist jetzt aber, er bleibt eingeloggt, während der Server abgeschaltet wird und wacht dann am nächsten Tag nicht zu Hause auf, sondern innerhalb der Spielwelt. Er muss sich jetzt von da aus die Regeln der Spielwelt zunutze machen und irgendwie rausfinden, was los ist und vielleicht sogar noch andere Spieler zu treffen.
Ich finde halt, Overlord ist vor allem interessant. Im Titel sagt er schon, er ist der Overlord. Es hat schon einen Grund, wenn man der Letzte ist, der auf dem Server ist, der abgeschaltet ist, weil man halt, niemand gibt, der das Spiel mehr gesuchtet hat als man selber. Und man kennt, glaube ich, so, heutzutage ist ja eh so ein Thema, eigentlich sollten Spiele immer mit Verfallsdatum rauskommen, wann die Server abgeschaltet werden. Und darum, ich glaube, jeder kennt es immer mehr, zumindest wenn man Gamer ist, dass irgendwann auch mal ein Spiel abgeschaltet wird oder nicht mehr supportet wird, was man geliebt hat. Und man, wenn man noch es weiterzocken will, eher im Internet nach Alternativen und Fansachen und Mods und sowas guckt. Darum finde ich das schon mal ganz interessant. Das ist schon mal wichtig, finde ich, zu erwähnen. Er ist der krasseste. Also es gibt niemanden, es ist so ähnlich, wie wenn man One Punch Man guckt. Da ist der Titel halt auch Programm.
Genau, dachte ich mir auch in dem Moment.
Und wenn ich mich recht entsinne, das habe ich jetzt leider nicht recherchiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass die in einem relativ ähnlichen Zeitraum rauskamen. Das sind zwar vielleicht keine Isekai, aber beides haben eins gemeinsam, finde ich, dass der Hauptcharakter unfassbar overpowered ist.
Ich kann das aber auch nachvollziehen, weil ich habe damals auch MMO gezockt und irgendwann habe ich mich mal nach 5, 6 Jahren oder so wieder eingeloggt, geguckt einfach mal, ob es noch läuft, weil ich irgendwie meinen alten Rechner nochmal angeschlossen hatte. Und Guild Wars hieß das und dann habe ich halt irgendwie für jedes Jahr ein Geschenk bekommen und die sind halt ultra selten gewesen. Und dann dachte ich mir so, ja, nice, guckst du nochmal ein bisschen rum. Nochmal den Soundtrack gefeiert und habe mich dann halt aber auch wieder ausgelockt, habe es jetzt nicht weitergespielt, weil es halt schon zu alt war. Aber von daher konnte ich die Motivation da erstmal nochmal zu gucken, auf jeden Fall nachvollziehen von ihm.
Na, ich weiß auch noch in Folge 1, er trifft auch tatsächlich einen einzigen Spieler, dass sein Avatar war irgendwie so ein kleiner Schleim und der sagt, ey, bist du auch hier? Ich wollte auch nochmal gucken, bevor es abgeschaltet wird. Ist auch noch die Frage, ob er den nochmal wieder trifft, da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Aber es fand ich ganz witzig, dass er erwähnt in Folge 1, auch wenn die Server quasi tot sind, eintrifft er nochmal wieder.
Ja, aber dieser Plot mit diesen anderen Spielern, da stimme ich dir zu, es ist auf jeden Fall der Long-Player-Plot, sag ich mal. der wird eher am langsamsten vorangeführt.
Ja, ich glaube, ich finde halt, es geht hauptsächlich darum, er und seine Gilde, die hatten ein Reich oder ein Schloss. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich ist es ein ganzes Reich, wo das Schloss halt das Zentrum ist. Und die hatten sehr viel overpowerte NPCs. Das kennt man ja auch. Und eigentlich geht jede Folge hauptsächlich darum, dass er was über die Welt herausfinden will. Dafür nutzt er im Laufe der Staffeln die verschiedensten NPCs. Und dadurch lernt man die NPCs kennen, die sich, das ist jetzt halt auch der Clou, in ihrem Charakter ein bisschen weiterentwickeln und nicht immer konstant gleich bleiben. Ja, aber das Problem ist, ich habe ganz ein paar Probleme, wenn ich ehrlich bin, mit Overlord. Mein erstes Problem ist, das habe ich aber oft mit Anime, ich bin nicht so der Fan davon, wenn der Hauptcharakter so overpowered ist. So, ich finde, bei One Punch Man ist das noch was anderes, weil One Punch Man ist eher wie so eine Naturkatastrophe, der immer mal durchs Bild huscht und wenn es richtig schlimm wird, kommt er und rettet den Tag. Mhm. Aber es ist eigentlich, in One Punch Man sind es die ganzen Helden, die das Ganze ausmachen. Und bei Overlord, muss ich sagen, sehe ich es ganz ähnlich. Ich finde zum Beispiel, da habe ich mir den Namen nochmal rausgeschrieben, weil ich den schwierig zu machen. Es gibt da so einen Krieger, direkt in Staffel 1 auch schon, der heißt Gazef Stronov, auch richtig stabiler Name.
Der Menschenkrieger, ne?
Ja, genau. Mhm. Ist ein menschlicher Krieger. Und ich muss sagen, ich hätte es interessanter gefunden, wenn er der Hauptcharakter gewesen wäre. Weil er sich langsam steigert im Anime und nie aufgibt und Niederlagen einsteckt. Eigentlich so das klassische Shonen-Prinzip. Und eins own goal, wie er sich nennt, der kommt eher in die Welt und ist direkt wie ein Gott.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch, ich fand dadurch, dass es mein erster Isekai so richtig war, mit diesem Prinzip, konnte ich mir das irgendwie verziehen. Aber jetzt mittlerweile bin ich davon auch übersättigt, weil es gibt viele Isekai, die sich halt genau darauf ausruhen, dass der Main-Protagonist einfach komplett OP ist aus irgendwelchen Gründen, die man sich dann meistens irgendwie aus den Fingern saugt. Und dann hat man halt wieder keine High Stakes so. Du weißt halt, okay, er wird es irgendwie machen, fragst dich vielleicht noch wie. Aber da sind die Nebencharaktere dann oft auch interessanter, weil die einfach noch Challenges zu bewältigen haben.
Ja, ich finde vor allem, da sieht man vor allem Wandel, der ganz interessant ist. Das ging vielleicht hier langsam los für Main Character, dass es früher die klassischen Tropes gab. Es gab einen Red und einen Blue. Und der Red war meistens so Naruto und Son Goku, die Leute, die einfach auch Niederlagen hinnehmen müssen und stärker werden und so ganz klassisch Anime trainieren und sich verbessern. Und heutzutage ist eher Sasuke oder Vegeta immer der Hauptcharakter. Und der ist schon immer so ein bisschen emotional kälter und oft sehr, sehr übertalentiert und stark. Und mittlerweile ist es eher so, statt einem klassischen Red und einem Blue, gibt es heutzutage eher einen Blue und einen Blue-Blue. Der Sasuke.
Ja, so ein bisschen Anti-Held.
Ja. Der hat dann noch spitzeres Haar. Und es sieht noch schönmäßiger aus. Und wenn er in den Raum kommt, erzählen noch mehr Leute, wieso er so krass ist als beim Hauptcharakter.
Edgelords.
Ja, eigentlich wir leben eigentlich in der Dekade der Edgelords, wenn man es genau nimmt. Ich finde, Solo-Leveling ist auch so ein schönes Beispiel.
Ja, erst ist er so ein ganz normaler Junge und ab irgendeiner Folge wird er auf einmal zum K-Pop-Leadsinger so.
Ja. Und das finde ich, das bei Overlord ist ganz interessant, finde ich, in meiner Wahrnehmung zu nehmen. Gibt es schon Beispiele schon weit vorher, aber in meiner Wahrnehmung war das so der Start der overpowerten Main-Charaktere. Ich persönlich finde es nicht ganz so gut, bin ich ehrlich, aber ist ja auch Geschmackssache. Ist ja auch so, wenn man, glaube ich, zum Beispiel viele Anime gesehen hat, so klassische, dann findet man das bestimmt erfrischend. Aber wenn man schon wieder das so oft gesehen hat, dann wie ich eher nicht. Ich finde in Overlord tatsächlich auch die Kämpfe interessanter von den Minions vom Main Character, weil man hat da immer das Gefühl, als könnten die einen Kampf verlieren.
Genau das meine ich. Und ich finde es auch gut, wenn man halt so viele NPC-Minions hat, dass man sich dann halt selber überlegt, okay, wen würde ich jetzt wohin einsetzen? Wie würde ich den weiterentwickeln? Die lernen ja auch noch ein paar Skills und so. Ja. Und da kann man halt dann selber einfach immer ein bisschen Gedanken spielen lassen.
Ja, ich glaube gerade, wir sind ja auch beide Pen-and-Paper-Spieler, da denkt man als über NPCs nochmal anders nach.
Ja, wir sehen überall Builds und irgendwelche Klassen.
Ja, das finde ich auch ganz witzig. Das macht halt allgemein so bei Videospiel-Anime mir persönlich Spaß, wenn man so versucht, das System im Spiel, im Anime zu verstehen und wie man es abusen könnte.
Genau, oder ein neuer Charakter wird eingeführt und man fragt sich direkt, okay, welches Level, welche Klasse ist er?
Ja. Also ich glaube, insgesamt würde ich, glaube ich, zu Overlord sagen, es ist eigentlich ein Anime, wenn man auf Machtdemonstration steht. Wenn man so Machtfantasien hat, wie wär's, wenn ich der krasseste in einer Welt wäre und mächtiger wäre als jeder andere, dann sollte man Overlord auf jeden Fall gucken.
Genau, ja. Man kriegt das, was draufsteht.
Ja.
Hast du dir eigentlich mal die deutsche Synchro angehört?
Ja, die finde ich auch ganz witzig. Aber was ich sagen muss, einen Punkt hatte ich noch, weil ich vielleicht ein kleiner Kritikpunkt ist.
Mhm.
Ich, oder vielleicht auch was Positives, der Hauptcharakter, der Overlord, das kennt man aber auch schon von den ganzen Postern und so, darum finde ich, ist das kein wichtiger Spoiler. Er ist ja wie so ein Skelett.
Genau, so ein Skelettmagier.
Genau. Und zum Glück ist er ein Skelett, weil er ist auch ziemlich viel Fanservice drin und seine NPC-Diener sind sexuell sehr auf ihn committed.
Und ja, definitiv.
Und dadurch bin ich froh, der Anime hätte wahrscheinlich noch eine ganz andere Wendung genommen, wenn er Fleisch und Blut im Körper hätte. Darum bin ich ganz froh, dass er nur ein Skelettmann ist. Dadurch gibt es diese Anspielung, aber ich kann damit leben. Die sind zwar sehr penetrant, aber die sind auch sehr schnell wieder weg. Also es ist nicht so, als würden diese über eine ganze Folge oder über Szene und Szene gehen. Es kommt immer mal eine Szene und das, finde ich, kann man ganz gut ausblenden.
Ja.
Oder vielleicht mag man es ja auch.
Ich meine, wir gucken es ja auch schon seit 2015. Irgendwas scheint es ja richtig zu machen.
Ja, klar. Ich glaube, ist nicht sogar wieder ein Film angekündigt worden. Ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Aber es gibt, glaube ich, einen Recap-Film, aber ich bin bei den Filmen jetzt auch nicht so drin.
Ja. Na gut. Ich glaube, ich würde mal weitermachen. Und zwar mit einem anderen Videospiel Isekai Klassiker, der im Mainstream auch sehr beliebt ist und den sehr viele gesehen haben, denke ich. Und ich rede von Sword Art Online. Der kam nämlich auch schon 3 Jahre vorher raus, 2012. Und sollte 96 Folgen in 3 Staffeln aktuell haben. Vielleicht ganz interessant, die Mangaka Reki Kawahara hat auch einen anderen Anime gemacht, den ich auch auf meiner Watchlist habe. Also werden wir vielleicht in Zukunft mal bringen. Der heißt Excel World. Das ist eine Videospielgeschichte, auch über ein VR-Game.
Excel World. Irgendwas klingelt da.
Den sieht man auch öfters. Der sieht ganz cool animiert aus. Darum dachte ich, ist es vielleicht erwähnenswert, dass es hier von der gleichen Mangaka ist.
Ja, ich bin aber auf jeden Fall einer von denen, der Sword Art Online noch nicht geguckt hat. Aber ich habe natürlich schon viel davon gelesen und gehört.
Ja, ich glaube.
Oder auch auf der Games Convention viele Leute gesehen.
Ich glaube halt, Sword Art Online ist hauptsächlich bei Frauen beliebter, weil es halt Love Story hat als Hauptelement. Also hauptsächlich ist es eine Love Story, wenn ich mich recht entsinne, von Kirito und Asuna. Ich kann ja erst nochmal die Story kurz durchgehen. Es ist super simpel erklärt. Es gibt in dieser Welt ein VR-Game. Da lockt man sich ein mit einem Nerf-Gear. Das ist irgendwie mit dem Gehirn verbunden. Wie so ein Helm, so ein VR-Headset. Und irgendwann gibt es so einen Vorfall, wo alle Spieler quasi eingesperrt werden in dieser VR-Welt. Und das heißt, wenn du den Helm einfach abnimmst, sterben die Spieler. Und wenn du im Spiel stirbst, stirbst du auch im Real Life. Das führt halt dazu, dass Leute richtig in dieser Welt leben. So, und ich glaube, ich werde sehr viel spoilern für den nächsten Part. Können wir vielleicht auch einen Timecode machen. Also wenn man das noch gucken will, dann sollte man kurz weghören. Ich kann noch ein paar Sachen vorher sagen. Die Staffeln sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig.
Ändert sich das Grundsetting oder eher vom Flow?
Es ändert sich
Flow.
Das Grundsetting öfters.
Okay, aber es ist eigentlich interessant.
Ja, weil in der ersten Staffel ist halt diese Geschichte mit dieser Fantasy-Welt. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob Staffel 1.5 oder die zweite offiziell ist. Das ist, glaube ich, im asiatischen und im westlichen Raum anders. Die erste Staffel fand ich persönlich ganz gut. Das war mein Guilty Pleasure in der Corona-Zeit, das weiß ich noch.
Mhm.
Da habe ich nach Anime gesucht, die ich ganz gut mit deutscher Synchro habe ich auch geguckt, so nebenbei gucken kann.
Ja, sowas braucht man immer mal.
Ja, aber die zweite Staffel, auf einmal waren dann alle Elfen.
Oh Gott, auch mit so ganz 90-Grad-Ohren?
Ja, mit ganz schlimmen Ohren.
Ach, das ist immer schlimm.
So, und die erste Staffel war Classic-Fantasy-Welt, aber hatte auch ab und zu mal so ein kleines düsteres Element, nicht zu sehr, aber immer so, dass man schon das Gefühl von einer Bedrohung hatte. In der zweiten Staffel waren alle Elfen. In der dritten Staffel waren sie alle in einem anderen VR-Game Gungale. Da kommen wir später noch zu, was eher so eine Borderlands-mäßige oder eher so Online-Shooter-mäßig vielleicht auch
Es gibt auch so MMO-Shooter.
So PUBG-mäßig eher, würde ich sagen, ist. Und in der vierten Staffel wird er dann wiedergeboren. Also, okay, Spoiler, mal kurz weghören. Am Ende von Staffel 3 wird der Hauptcharakter abgestochen. Und in der Staffel 4 erfährt man, er ist ins Koma gefallen. Und in diesem Koma, weil er zu wichtig ist als VR-Spieler, weil er zu gut ist, dachte sich so ein Unternehmen, naja, klar, wenn er im Koma ist, setzen wir ihm jetzt einfach ein VR-Headset auf für unser neues Spiel, weil da kann der uns helfen, seinen Täter zu fassen, muss man dazu sagen. Und zwar, indem seine Seele im Koma in der neuen VR-Welt wiedergeboren wird. Das heißt, er wird quasi neu geboren und hat dann auch so ganz komische Geburtsszene, gibt's da.
Okay.
Wie aus seiner Szene, aus seinen Augen, er geboren wird in dieser neuen Welt.
First-Person-Geburt.
Genau.
Okay. Was ich mich da jetzt auch frage, aber was ist denn sein Ziel denn in der Welt? Also wie kommt er durch die Welt an den Intel?
Ja, also das ist halt auch immer ein bisschen anders. Also eigentlich in die, da muss ich auch spoilern, ist halt ein bisschen mein Fazit jetzt zur Serie eher, als dass ich so ein bisschen ihn nur bespreche. In der ersten Staffel, danach, das war die beste von allen, finde ich, weil da der Antagonist quasi der Entwickler war des Spiels.
Mhm.
Und der Endboss der ersten Staffel, damit sie alle nämlich dieses Nerfgear wieder abnehmen können und er all die Spieler rettet, muss er den Entwickler besiegen. Und da ist halt das Ding, das ist ein würdiger Endboss. Also ich finde den Entwickler, ich finde, du kannst niemanden als Endboss eher kreieren, so ein Mitspieler oder so, als den Entwickler, der die Welt geschaffen hat quasi. Das ist auch mein Problem mit den Staffeln danach, denn gibt es immer so böse Spieler, PvP-Killer, die dann dich auch in der echten Welt suchen und irgendwie bei dir einbrechen und dich killen und solche Geschichten.
Okay, warum nehmen die das Spiel alle so ernst?
Ja, ich weiß auch nicht. Und darum, ja, ich finde die Last Story ganz süß. Ich kann nicht sagen, dass die in mir nichts gemacht hat. Ich habe auch denen die Daumen gedrückt, dass die zusammenkommen.
Das ist doch ganz schön.
Aber insgesamt zieht sich die Geschichte sehr und es ist halt vom Setting halt auch ein großes Durcheinander.
Hm.
Also, ich glaube, ich würde es insgesamt wahrscheinlich nicht empfehlen. Ich glaube, auch von den Kämpfen und den Animationen ist das heutzutage okay auf jeden Fall, aber nicht mehr up to date. Das heißt, wenn man nicht, außer man hat wirklich Bock auf eine Isekai Love Story oder will einen Klassiker aufholen, dann kann man sich das geben, aber ist auf jeden Fall nichts, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das musst du ja gucken. Hingegen gibt es ein Sword Art Online Spin-Off. Das heißt Sword Art Online Alternative Gungale Online. Das ist das Spiel, in der die dritte Staffel von Sword Art Online spielt. Und das ist für mich ein absoluter Geheimtipp. Das kam 2018 auch erst raus, hat bis jetzt 2 Seasons, insgesamt 24 Folgen und gibt's beides auf Crunchyroll. Und was da das Coole ist, es ist halt nicht das klassische Fantasy-Setting. Das kann ich halt auch ein bisschen bei Isekai nicht mehr sehen. Ritter, Elfen, Magie.
Ja, das meinte ich auch vorhin mit den Elfen. Es ist so viele Versatzstücke, die einfach überall so drin sind, weil man denkt, dass es man es braucht. So.
Genau. Und das finde ich halt mal erfrischend, ein anderes Isekai-Setting zu sehen. Da geht es auch nicht um Leben und Tod. Da geht es darum, ich erzähle mal die Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist diesmal ein weiblicher Hauptcharakter und sie heißt Karen.
Karen.
Oder Karen, glaube ich, in der deutschen Synchro sagen sie immer. Aber sie ist auch keine Karen, sie ist schon ganz korrekt.
Okay.
Und ihr Problem ist, sie ist eine riesige Japanerin. Sie ist irgendwie
in real life.
Ja, ich glaube, ich habe mal mit 1,84 oder so ist die groß. Das ist
schon groß, ja.
Und in Japan gibt es ja ganz krasse Schönheitsideale, auch wie bleich die Haut sein muss und wie dünn man sein muss. Das ist ja auch ganz normal, ganz viele Medikamente zu nehmen, damit du abnimmst.
So Slimfast-Zeug.
Ja, ja, das ist da das Normalste auf der Welt. Und sie passt halt leider nicht in diese Schönheitsideale in Japan. Warum ihr größter Traum ist, sie wird gern klein sein.
Okay, und das lebt sie dann in dem Spiel aus.
Genau, sie sucht sich aber nicht mal Gungale Online bewusst aus. In der Welt ist irgendwie so, in jedem Spiel, auch Sword Art Online ist quasi, die Spiele von Sword Art Online, einer der Server. Dein Charakter wird immer zufällig erstellt. Das heißt, sie wechselt in der ersten Folge Server, 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 Spiel, 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 so lange, bis sie ein kleines, süßes Mädchen ist.
Okay, random Charakter,
Editor. Und random Spiel. Also pro Spiel kannst du irgendwie einen Charakter erstellen, random.
Ach so, es gibt auch so viele Spiele schon.
Ja, ja.
Ja, okay, gut.
Und dann wechselt sie durch ganz viele Settings und dann ist es halt so ein Anfangsgag, so eine Zusammenstellung, dass die ganz furchtbar die ganze Zeit ist. Und irgendwann sind wir endlich in unserem Spiel und dann sind wir bei Gun Gale Online. Das Tolle bei diesem Spiel ist, es ist nicht einfach ein klassischer Action-Shooter-Anime. Es ist immer noch ein Videospiel. Das heißt, es gibt zum Beispiel sowas wie Zielhilfe. Deine Schüsse automatisch gelenkt werden und so eine Sachen. Oder
also eher Konsolenshooter mit Hilfen.
Ja, ich finde, wenn man das Spiel Borderlands kennt oder so, damit kann man das so ein bisschen vergleichen. So ein bisschen Shooter-Rollenspiel, würde ich sagen, wo du die Möglichkeit hast, dich zu leveln und deine Fähigkeiten verschieden zu prägen.
Okay, aber Borderlands ist ja auch ein sehr geiles Spiel.
Ja, und so landet sie quasi in dieser Welt. Und dann geht es darum, sie trifft eine andere weibliche Spielerin auf dem Server, die ihr das Spiel noch mehr beibringt, bis zu einem gewissen Punkt, die befreunden sich auch im Spiel an, wo sie sagt, ja, hier gibt es irgendwann den Squad Jam, das ist das große Battle Royale Turnier, tret da doch an, ich werde auch antreten und dann sehen wir uns da als Gegner. Und dann ist es eigentlich nur, zwei Freunde wollen bei einem Game gegeneinander antreten und gucken, wer der Bessere ist. Das sind so die Stakes von dieser Geschichte.
Ein freundlicher Wettkampf.
Genau. Das finde ich auch mal erfrischend, dass du nicht ganz halt, oh, es geht um Leben und Tod. Es geht hier wirklich einfach nur darum, wer ist geiler am Zocken. Und das finde ich ganz gut. Aber ihre Rivalen, der Name ist hart, Pitu Hui heißt die.
Mhm.
Die sagt noch hier, du hattest ja bis jetzt immer nur mich als Partner. Ich stell dir noch einen Partner an die Seite. Der Teampartner hat den Namen M. Und dieser Typ, der macht den Anime für mich besonders. Weil M ist ein Sniper. Und er ist ein verdammt guter Sniper und ein verdammt guter Spieler. Und na, ich will nicht so viel sagen. Eine Kleinigkeit zum Beispiel. Er benutzt in irgendeiner Action-Szene, wo er umzingelt ist von vielen, benutzt er ein Stück Level, was er rausgerissen hat aus der Welt, was unzerstörbar ist.
Also warum kann er das?
Ja, durch irgendeinen Bug oder so.
Okay, gut, er kennt die Bugs.
Nicht Bug, ich glaube, er meint, er hat das auf dem Schwarzmarkt gekauft vom Game. Ein Stück unzerstörbares Level, was er so als Schild denn vor sich setzt, wo er denn als Sniper hinterliegt und zielt.
Ein Missing Nook, was unzerstörbar ist, sehr gut. Ja.
Oder es werden auch erklärt, es gibt so Zielsuchlinien im Spiel. Also stell dir vor, in einem Shooter gibt es ja diese roten, wie heißt das, Rotlichtvisiere. Oder halt in der echten Welt gibt es die auch.
Laserpointer.
Genau, wo du siehst, oh krass, jemand zielt auf mich, schnell runter oder so. Das gibt's im Spiel immer. Aber es gibt's im Spiel nur immer, wenn man die Zielhilfe anhat.
Ah ja, verstehe.
Und irgendwann gibt's auch eine Szene, wo ein ganzes gegnerisches Squad überwältigt, weil die sich wundern, warum werden wir getroffen und sehen diese Linien nicht. Und er erklärt, ich habe von Anfang an auf manuell gespielt.
Das ist ein guter Gaming-Moment.
Ja, und da gibt's so einige solche Momente. Und ich habe jetzt vor kurzem erst die zweite Staffel gesehen, die führt den Vibe gut weiter. Ich mag die erste Staffel emotional noch ein bisschen lieber, weil man die Charaktere kennengelernt hat und das alles ein bisschen emotional höhere Stakes hatte. Aber die zweite Staffel ist einfach noch ein Battle Royale quasi, wo ganz viele Hauptcharaktere aus Staffel 1 eingeladen werden und sagen, ey, wir haben hier so ein Szenario.
Okay, also wollte ich gerade fragen, wie ist denn das mit den Stages? Ist das dann eine zusammenhängende Welt? Oder sind die irgendwo abgeworfen?
In der ersten Staffel ist es eigentlich so Standard, so ein Gebiet, wo so ein paar Dörfer sind. Wälder, Felder, so einfach Standard, wie du Krieg führen würdest, sag ich mal, in einem Spiel. Staffel 2 ist, die haben ein Szenario von den Entwicklern. Und weil sie die besten Spieler werden, werden sie eingeladen, teilzunehmen. Dass alle diese Spieler müssen zusammen gegen NPCs spielen.
So ein Horde-Modus.
Genau, naja, eher so, sie müssen eine Festung erobern.
Ah, okay.
Und das ist halt auch ganz interessant.
Wie viele Spieler sind das ungefähr?
Also das sind richtig, richtig viele in der zweiten Staffel. Und
also ein Riesenraid.
Genau, aber okay. Ihr Gegner in der zweiten Staffel, wie soll ich sagen, das sind sozusagen die Daten von Supersoldaten.
Ah ja, gibt's ja bei Spielen oft, dass man einen Ghost irgendwie reinladen kann.
Ja, so eine Art, da gibt's noch einen kleinen Twist, den will ich jetzt nicht verraten.
Okay.
Aber das ist halt ganz interessant dadurch, dass die Feinde von gestern sind deine Freunde von heute. Das Klassische.
Ja, klassischer Trope.
Aber vielleicht haben auch einige das Turnier aus der ersten Staffel nicht vergessen und wollen auch noch Rache. Und es macht einfach Spaß zu gucken. Insgesamt finde ich, ist Gungel auf jeden Fall ein super Geheimtipp. Erstmal hat es ein anderes Setting als alle Isekai sonst. Es ist ein bisschen leichter zu gucken, weil es nicht um Leben und Tod die ganze Zeit geht. Hm. Und die Action-Szenen sind cool und auch gut durchdacht.
Ja, diese verringerten Stakes erlauben halt auch bessere Spielweisen irgendwie. Kann man mehr rumexperimentieren.
Ja.
Ich glaube, das macht alles ein bisschen leichtgängiger.
Ja, es gibt auch so Momente, wo Leute sich opfern für Respawns und es eher witzige Situationen gibt. Oder wo.
Wahrscheinlich auch Rocket-Jump-Szenen, ja, und sowas.
Oder in der zweiten Staffel ist es sehr entscheidend, wo sie Horde-Modus quasi, diesen Eroberungsmodus spielen. Die werden permanent abgeknallt und müssen sich immer gute Spawn-Punkte platzieren. Das ist
also denn, spielen sie auch noch Battlefield.
Ja, ja, genau. In der zweiten Staffel ist es quasi, oh scheiße, wir müssen den Spawnpunkt weiter nach vorne kriegen.
Das ist ein Hassel.
Ja, und das ist halt wirklich mal was anderes. Und ich glaube, der Anime ist nicht so bekannt, wie er sein sollte. Ich glaube, Sword Art Online ist viel, viel bekannter, obwohl das, glaube ich, vom ganzen Konzept viel mehr durcheinander ist. Und weiß nicht, ich finde es halt, es fühlt sich schwerer an beim Gucken, wenn man das so beschreiben kann.
Sword Art Online ist dieser große Fracht-Containertanker und unten im Fahrtwasser ist ein kleines Manövrierboot. Das ist ein Gungel Online.
Ah, genau. Und ich hoffe auch, natürlich wurde das Ende so leicht offen gelassen, ich hoffe auch auf jeden Fall auf eine dritte Staffel Gungel Online. Und ich habe mir sogar das PlayStation-Spiel gekauft. Ich habe leider noch nicht reingeguckt, aber ich fand die Welt von dem Spiel so gut, dass ich mir dachte, ich will sogar selber dieses Spiel spielen und selber an der Welt sein. Und das ist ja wohl mal eine Auszeichnung für ein Anime, wenn man sich das Spiel dafür holt.
Hat es Koop?
Das weiß ich gar nicht. Das könnten wir,
müssen wir mal testen, ja.
Können wir mal gucken.
Ich habe aber noch eine Frage, und zwar, inwieweit wird denn das äußere Leben dann gezeigt? Oder sind die nur in der Spielwelt?
Na, die lernen sich schon noch kennen. Das ist dann auch noch ein Gag, wie die sich kennenlernen. Zum Beispiel, wer der große, krasse Sniper ist. Und das will ich aber nicht spoilern, weil das ist ein großer Twist in Staffel 1, wer die alle in echt
sind. Machen sie es besser als Ready Player One?
Ja, schon. Ich finde es auch ganz wholesome, wer da wer ist.
Okay, das klingt gut.
Ist so, man hat sich vielleicht ein bisschen gedacht, wenn man die erste Staffel aufmerksam guckt. So. Mhm. Aber muss auch nicht. Mir ist, glaube ich, nicht aufgefallen beim ersten Watchen. Erst beim zweiten habe ich die ganze Zeit die Anspielungen gesehen, dachte, ah krass, hätte man echt die ganze Zeit wissen können.
Aber finde ich gut, wenn sie so Brotkrumm ausstreuen.
Ja. Ich glaube aber, das reicht auch erstmal zu Gungel Online. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, ist mein Fazit.
Werde ich mal reingucken. Ja. Genau, und dann, wenn man halt spielt, ist ja immer eine Perspektive. Und du hast es auch schon angeredet und vorhin gemeint, dass es dann auch noch so einen Entwickler gibt als Antagonist. Kommen wir jetzt mal zu einem Anime, wo es um einen Entwickler geht, der aber der Protagonist ist. Und zwar geht es um Quality Assurance in Another World. Könnt ihr auf Crunchyroll gucken und hat im Moment 13 Folgen, 23 Minuten, also ist im Moment noch kurz. Ist auch noch nicht so alt, ist von Juli 2024. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen untergegangen. Und zwar geht es darum, der Hauptcharakter Haga ist ein Bug-Tester und er macht halt seinen Job. Reportet immer die Bugs und loggt sich dafür auch wieder in so ein Full-Dive-Game ein. Das heißt, er ist in der Welt selbst drin als Charakter und interagiert dann auch mit den NPCs. Befragt die, guckt, wie die Städte aufgebaut sind, rennt gegen jede Wand gegen, einfach um zu gucken, ob man da reinglitschen kann.
Das finde ich schon mal super.
Und wenn er was findet, am Ende des Tages geht er in sein Zelt, hat da so eine Steintafel, das ist sein Device, als Entwickler hat man das, und damit kann man mit dem Spiel interagieren und halt diesen Bug-Report hochschicken. Was jetzt aber passiert ist, dass er sich nicht mehr ausloggen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht er? Er hat natürlich versucht, auch Bug-Reports zu schicken. Das geht immer noch. Also dieses Tablet ist immer noch in Betrieb. Aber bis jetzt hat er keine Antwort. Und weil er ein sehr, sehr, ja, eine ehrliche Haut ist, nimmt er seinen Job ernst und macht einfach immer weiter. Er reportet immer weiter, immer weiter. Und lernt so aber dann halt immer mehr die Welt kennen. Und versucht auch zu gucken, ob er vielleicht andere Developer findet. Was auch passiert, aber da will ich jetzt erstmal noch nicht so genau drauf eingehen. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr gut, weil es sehr viele Entwickler- und Gaming-Klischees auch wieder aufgreift. Zum Beispiel hat er dann irgendwann einen Encounter. Da wird er von jemandem angegriffen, der dieses Tablet benutzt. Ist also auch ein Debugger. Aber die nutzen das anders. Die machen sich immer mit irgendwelchen Cheatcodes in den God-Mode, dass die zum Beispiel nicht mehr sterben können. Und dann besiegt er ihn damit dass er ihn zu einer Wand lockt, wo man halt durchglitschen kann. Und dadurch, dass er unsterblich ist, ist er dann in einem Limbus gefangen, wo er halt nicht stirbt, weil er halt Gottmut anhat, aber auch nicht wiederbelebt wird. Das heißt, er ist einfach nur out of bounds außerhalb der Map. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen auch so clunky Videospiele gespielt hat, der hat das schon mal erlebt, dass man einfach plötzlich über der oder unter der Map irgendwo rumgeistert.
In manchen Spielen gehört das sogar zum Skill dazu, dass du das bewusst machst.
Genau, und das ist quasi auch sein Skill. Er hat sich nämlich geschworen, diesen Debug-Modus nie zu benutzen, sondern nur so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Das heißt, er muss alle Gegner, obwohl die Cheatcodes haben zur Verfügung, irgendwie anders bezwingen. Und das ist immer ein ganz gutes Katz-und-Maus-Spiel dann.
Eine Frage hat sich mir aufgetan. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Hat er von Anfang an nur in diesem Spiel die Bugs getestet oder hat er in der ersten Folge vielleicht in verschiedenen Spielen die Bugs getestet und ist dann aber an dem einen hängen geblieben?
Nee, das war sein Hauptjob.
Ah, okay. Denn da denke ich mir nur, da müsste er sich ja eigentlich schon ganz gut auskennen, wenn er da drin, sag ich mal, stuck ist.
Genau, ja. Er kennt ja die Regeln. Er kennt ja auch jeden Quadratzentimeter, weil er ihn irgendwie schon mal getestet hat. Oder gegen jede Wand ist er schon mal gelaufen. Genau. Und er trifft natürlich auch auf NPCs.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich finde halt diese, jeder Isekai gewinnt oder verliert quasi mit den NPCs, die der Anime hat.
Tatsächlich, in der ersten Folge wird nur darauf gesetzt, den einen Haupt-NPC-Begleiter vorzustellen. Wie genau das jetzt gemacht wird, will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, du hast die erste Folge auch schon mal geguckt und erst mal gewundert, dass es für dich eher ein Fantasy-Anime war, ne?
Ich hatte die ersten Szenen gesehen. Also genau. Nicht mal die erste Folge wirklich in unserer Vorbereitung auf Isekai war ich schon durch mit den Sachen, die ich gucken wollte und wollte noch ein bisschen weiter gucken. Hab dann die erste Minute oder zwei Minuten angemacht und dachte, ah nee, ist ja gar nicht die reale Welt.
Es ist auch so aufgezogen wie so ein klassischer Isekai. Erstmal im Dorf, dann die ganzen klassischen Berufe und so weiter. Also die Folge gibt sich schon Mühe, das am ersten Moment anders aussehen zu lassen, das Setting, als es eigentlich ist. Und das wird aber am Ende der ersten Folge auch aufgelöst, sodass man da drin ist. Das heißt, die kann man auf jeden Fall gucken und dann kann man sich ja selber ein Bild machen.
Jetzt habe ich ein paar Fragen. Erstmal, sind denn die, du meintest ja schon, dass diese anderen, die Cheater quasi die Bösen sind. Haben die eine Vereinigung oder sowas, in der die?
Also es ist so, es sind so ein paar Tochterfirmen, sag ich mal, die sind alle beauftragt, ihr habt ein Team, du hast ein Team.
Ah, okay, jetzt verstehe ich
besser. Die bagen halt verschiedene Teile des Spiels. Das heißt, es gibt immer Leute, die sich kennen und dann wissen die, ah, der ist von einer anderen Firma. Das Team ist von einer anderen Firma. Und ich sag mal so, das eine Team, ich habe Westworld jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, so in eine ähnliche Richtung könnte ich mir das vorstellen. Was macht man, wenn man so NPC-Puppen, wenn man mit dem machen kann, was man will? Hm. Und die haben halt so ein fettes Schloss, sind ultra reich, sind halt übelst die, ja, Warlords, kannst du schon sagen. Und die gehen das halt ganz anders an als er. Und dann gibt's da natürlich Konflikte.
Ja, das finde ich auch ganz interessant. In meiner Vorstellung trifft er irgendwann auch einen, der beides macht. Der ist ein guter Bug-Reporter und nutzt Cheatcodes.
Ja, sowas Ähnliches passiert auch.
Das ist so denn für mich der Endboss in meinem Kopf, der sich direkt auftut, wenn ich über das Setting nachdenke. Ich denke auch darüber nach, was hatte ich schon für Bugs im Leben? Was könnte er so nutzen? Was hätte ich genutzt? Gibt's auch visuelle Spielereien? Also, dass er irgendwelche Licht- oder Grafikeffekte ausnutzt, was man denn als Zuschauer visuell wahrnimmt? Oder sind es eher immer mechanische Sachen von der Spielwelt?
Also, als Zuschauer hast du schon eigentlich immer den Blick, was er so macht. Aber es werden verschiedene Arten von Spielelementen genutzt. Zum Beispiel nutzt er Ladezeiten aus. Dass sie dann durch einen Tunnel laufen müssen für eine Ladezeit und das benutzt er dann im Kampf.
Das finde ich gut. In meiner Vorstellung hätte er vielleicht auch so zwischen 2D und 3D switchen können oder so, um so einen Gegner besser zu besiegen.
Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
Aber solche Elemente, da hast du ja, es gibt ja zum Glück, seitdem es Videospiele gibt, auch schon Bugs. Und da hast du ja eine große Vielzahl auch so Easter Eggs an andere Spiele und so. Meine ich, erklärt er vielleicht auch manche der Bugs anhand von Beispielen? Oder wie erklärt er die Bugs, wenn er sie erklärt? Es wird ja sicher den Moment geben, wo der Gegner nicht versteht, warum er besiegt wird und der Hauptcharakter uns erklärt, wie er das genau gemacht
genau,
hat.
Genau, und dann hat er die ganzen Berichte geschrieben. Das heißt, er kann dann auf diesen Bericht verweisen und weiß dann, ah ja, hier habe ich doch das und das mal so und so gemacht.
Ach so, also es sind nicht so Sachen so, er findet in der Folge was raus, dann kommt ein Böser, der nutzt es gegen den Bösen.
Das kann auch natürlich auch passieren, okay, weil die Welt verändert sich ja auch, wenn die darin agieren.
Aber finde ich ganz gut, dass er die Option hat, auf sein Wissen schon zurückzugreifen.
Immer mehr dazu über diese Debug-Konsole. Er kennt ja auch noch nicht alle Sachen und wie die interagieren, weil er sie ja selbst nicht benutzt hat. Das heißt, er sieht dann manchmal neue Kombinationen bei anderen Spielern und kann sich daraus dann die Schlüsse ziehen.
Das finde ich ganz gut. Ich finde auch eigentlich, das Spiel ist, der Anime zu diesem Spiel klingt so ein bisschen wie der Vorgänger von dem einen, den wir jetzt nächstes noch besprechen wollen. Ich finde, die passen thematisch ganz gut. Und darum habe ich auch ein bisschen Bock auf Quality Assurance. Das Wort aussprechen ist eine andere Frage. Daher habe ich lieber meine japanischen Namen. Die habe ich im Ohr, wie man die ausspricht. habe ich auf jeden Fall Bock bekommen. Einfach dadurch, dass der nächste Anime, den wir besprechen, kann ich ja schon mal die Stakes ein bisschen höher setzen. Ist einer meiner liebsten Anime der letzten Jahre. Auf jeden Fall.
Ja, hat sich auch in mein Herz einen Weg gefunden.
Ja, und da kann Flori uns ja mal sagen, worum es geht. Oder, ja, um welchen Anime.
Ja, genau. Wir reden von Shangri-La Frontier. Hat mittlerweile auch 50 Episoden in 2 Seasons und ist 2023 auf Crunchyroll gestartet. Und worum geht's? Es ist in einer Welt, bisschen weiter als unsere. Es gibt so Full-Dive-VR-Spiele, wo man eintauchen kann und ist halt wie ein zweiter Körper. Und in dieser Welt ist der Hauptcharakter und er spielt aber gerne die Trash-Games davon. Das heißt, er guckt nicht, was sind die besten Spiele, sondern er guckt gezielt, okay, welches Spiel hat irgendwelche absolut absurden Challenges? Und die macht er dann auch. Das heißt, er lernt einen riesigen Fundus an schlechten Spielen und Elementen kennen und ist da quasi so eine Art Pro und Connoisseur von Trash-Games. Hm. Und jetzt ist es aber so, dass ein neues Spiel rauskommt, was dieses Full-Dive-VR noch mal besser macht. Und da guckt er dann auch mal rein und ist komplett überwältigt. Weil er hat vorher nur Crap gezockt. Ja. So vergleichsweise irgendwelche PS1-Games und plötzlich zockt man PS5.
Na, Elden Ring, dachte ich.
Ja, genau. Und auf einmal denkt man, what the fuck geht ab? Ja. Und dadurch, dass er die ganzen schlechten Zeiten mitgemacht hat, ist er in diesem Spiel jetzt ultra gut. Und denkt sich dadurch, okay, dann level ich auch hauptsächlich auf Glück. Er ist also eine komplette Glass-Cannon und will so das Spiel durch seine Skills ein bisschen, nein, nicht abusen, aber er benutzt halt viele Sachen um die Ecke gedacht.
Na, ein toter Gegner macht keinen Schaden.
Genau. Ja. Das finde ich gut.
Ja. Und wenn ich will mal anfangen, was ich von Shangri-La Frontier halte. Erstmal muss ich sagen, ich hatte selten ein Anime, wo ich regelmäßig aufgesprungen bin und wirklich im Stehen, ich wollte nicht mehr sitzen. Ist nicht so, als würde ich denn zujubeln und so durch die Wohnung schreien, juhu, juhu. Aber ich kann einfach auch nicht mehr sitzen, weil ich gerade zu begeistert bin von dem, was passiert. Und das kommt gerade dadurch, dass es so schön greifbar ist, auch seine Ziele. In der Welt gibt es halt, ich weiß nicht mehr genau wie viele, es gibt so eine gewisse Anzahl an krassen Bossen.
Genau.
So x
genau.
Unique Bosses. Und bei denen ist halt das Besondere, die wurden noch nie von irgendwem besiegt. Und das sind einzigartige Events. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit in dem Anime. Verschiedene Gilden haben es eigentlich auf verschiedenste Monster abgesehen. Da gibt es einen Drachen oder ein Oktopus, ein Kraken, riesigen Bösen oder so ein Wolf oder so auch so einen alten Ritter. Das sind halt Endbosse. Und da versuchen die verschiedensten Spieler schon ewig Infos zu kriegen, um jeden dieser Bosse zu besiegen.
Da schlägt das Monster Hunter Herz höher.
Ja, genau. Und vor allem dieses, es ist so schön, man sieht, wo das der ganze Anime hingeht.
Also, genau, man hat es immer vor Augen, am Horizont sind noch so und so viel Unique-World-Bosse übrig.
Genau, und er arbeitet halt quasi Boss für Boss in der Welt ab. Den ersten, das ist so ein Schattenwolf, den trifft er halt zufällig, wo auch direkt alle ausrasten und alle anderen Spieler, die sind auch neidisch teilweise auf ihn und die interagieren auch viel miteinander im Anime. Auf andere Spieler können wir gleich noch mal eingehen. Und dadurch triggert er direkt zu Beginn der Story ein Event mit diesem Wolf und kriegt einen Hasen-NPC. Und auch da muss ich sagen, ich liebe, also innerhalb des Anime wird der Hasen-NPC, man begleitet ihn irgendwann nach Hause, in einer deutschen Synchro Hasingen.
Mhm.
Und alle Hasen sind nice.
Ja, man Hasing ist Beste.
Man lernt noch Hasenschmiede, wo der älteste Hase richtig singt für seine Schmiedekunst. So ein bisschen wie Zwerge im Fantasy-Universum den
genau,
Berg
ja.
besingen.
Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr sind in einer riesigen Samurai-Pagode und der Anführer der Hasen ist so ein ja, Warlord Nobunaga Edo-Periode, einfach so ein krasser Hasenlord und er lebt den Style auch. Also das ganze Dorf ist richtig gut designt und er ist einfach, bringt das gut rüber. Und ich weiß auch noch die eine Szene, wo er diesen Schmiedesong singt.
Ja. Den habe ich auch in Erinnerung behalten. Das habe ich extremst gefeiert. Ja. Und ein Hasen, der noch sehr wichtig ist, haben wir vergessen, finde ich, der jetzt in der zweiten Staffel voll wichtig wurde, ist ein Samurai-Hase.
Der treue Gefährte.
Ja, der wirkt immer so ein bisschen müde und so, aber geht einfach unfassbar ab. Und was soll man sagen, in diesem Anime geht eh alles unfassbar ab. Die wissen einfach, wie man inszeniert, wie ein NPC kommt, den man cool findet, wie ein Böser kommt, den man cool findet. Und zwischen den Bossen entdeckt er halt die Welt immer mehr.
Genau, ich finde auch diesen Exploration-Ansatz, den finde ich richtig gut. Weil er halt noch nicht alles weiß, ist man mit dem Zuschauer auch dabei und fragt sich halt, okay, wie sieht das jetzt aus? Wie triggert man diese Unique Events? Gibt es halt meistens auch eine besondere Kondition, die man dann halt erstmal finden muss und dann auch noch einleiten muss. Also da gehören verschiedene Stufen pro Boss, die da durchlaufen werden, die gehören einfach dazu.
Ja, vor allem ist auch interessant, man hat auch die ganze, darauf wollte ich ja auch eh mal zu sprechen kommen, es gibt ja auch andere Spieler in Shangri-La Frontier und er hat halt auch Rivalen. Einen der Rivalen hat er sich quasi selber angelacht, weil er einen alten Mitspieler aus einem anderen Trash-Game, das ist eh interessant, innerhalb des Spiels wechselt er immer mal wieder und lockt sich immer mal in so ein altes Spiel ein. Und oft trifft er den alten Mitspielerkumpel, den er überzeugt, das neue Spiel zu spielen.
Ja, da muss ich immer eine Lanze für brechen, weil ich habe schon öfter gehört, dass das viele so ein bisschen irritiert oder halt ein bisschen lame finden, dass es wie so kleine Filler-Folgen sind. Aber ehrlich gesagt finde ich das richtig gut, weil es ist einfach dieses Gaming-Feeling. Wenn man keinen Bock mehr auf ein Spiel hat, dann zockt man halt irgendein anderes. Oder hat hier und da mal noch so ein paar Sachen, die man einfach immer wieder reinschmeißt. Und das, gut, ich muss auch sagen, ich habe es jetzt immer am Stück geguckt, nicht wöchentlich. Vielleicht wird es da noch mal ein bisschen nerviger, wenn man in der Hauptstory sehr investiert ist. Aber ich fand es eigentlich immer ziemlich gut. Und ich habe dadurch zum Beispiel auch Bock bekommen, Armored Core zu zocken. Einfach, weil die mitten in der Season in so einem Mecha-Anime sind.
Ich sehe es auch, ich sehe es zwiegespalten. Ich sehe einiges positiv und das einiges negativ an. Ich finde halt, es wird ein bisschen zu oft gemacht und zu lange. Ich kann mal, in der zweiten Staffel gibt es so einen ganzen Story-Arc, wo er quasi einen Pro-Gamer vertreten muss in einem anderen Spiel.
Die neuere jetzt,
ne? Ja, genau. Und das hat mir ein bisschen zu viel Zeit eingenommen, wenn ich ehrlich bin. Der hätte ich lieber in irgendeiner Folge, wird mal gezeigt, einer seiner Mitspieler angelt in der einen Folge die ganze Zeit. Und sowas hätte ich mir viel mehr gewünscht, weil wer kennt es nicht, ob es jetzt in einem japanischen Rollenspiel ist oder in einem Stardew Valley, ist völlig egal. Jeder Videospieler hat, glaube ich, im Leben schon mal geangelt.
Ja, auf jeden Fall.
Und darum, sowas hätte ich mir noch gewünscht, dass so eine reine Angelfolge, obwohl man sagen muss, was Wassermonster angeht und so, ist man in der zweiten Staffel eigentlich ganz gut bedient.
Das stimmt. Das hätte auch so ein Souls-Level sein können, finde ich.
Ja, und ja, was auch ganz interessant ist, ein Charakter haben wir noch, es gibt noch zwei weitere Hauptcharaktere, würde ich mal sagen. Erstmal eine Rivalin, die hat mich sehr an Pitu Hui aus Gun Gaze, quasi der gleiche Charakter. Die ist Spielerkillerin und sehr kaltherzig und ist immer auf ihren Vorteil aus. Und dennoch ein Charakter, das kann man mal sagen, im echten Leben hat er sich seine Trash-Games immer in so einer Videothek ausgeliehen. Und die Tochter von der Besitzerin ist unsterblich in ihn verliebt. Und zufälligerweise spielt sie natürlich auch dieses Spiel und ist einer der berühmtesten Spieler dieses Spiels. Ich habe ihren genauen Titel vergessen, aber ich weiß, das größte Angriffsass. Ja, weil sie irgendwie den größten Damage per Second im Game bisher gemacht hat. Und das sind dann halt so die Hauptcharaktere, sage ich mal, am Anfang, um die es die ganze Zeit geht und um die Story sich entwickelt. Das ist auch teilweise ganz interessant, weil man so Folgen hat, wo man parallel sieht, wie sie sich weiterentwickeln. Zum Beispiel, weil ich gerade meinte, seine eine Rivalin geht dann angeln, die andere geht dann irgendwelche Gilden abfacken und er rennt einfach und tötet irgendwelche Monster.
Genau, das finde ich auch ganz gut, dass sie quasi auch ihr eigenes Leben führen. Man hat ein Gefühl dafür, dass sie halt auch unterschiedliche Charaktere sind, die zwar gut zusammenarbeiten, aber trotzdem noch ihre eigenen Ziele verfolgen.
Vor allem, die haben halt auch verschiedene Spieleransätze. So wie auch, wenn Daumen gucken, gibt es ja auch verschiedene Streamer zum Beispiel bei Videospielen, weil jeder einen anderen Ansatz gut findet. Und so ist das im Anime auch eigentlich, dass man immer wieder neue Ansätze sieht. Das ist wahrscheinlich auch das Positive an den anderen Trash-Games, die er immer mal wieder einwirft. Weil man immer wieder andere Philosophien in anderen Settings wiederum sieht. Und das ist ja ein großer Spaß. Oft freut man sich sehr, wenn man sich denkt, hätte ich genauso gemacht.
Ja, Und so. Ich finde es auch gut, wie oft das passiert. Zum Beispiel auch am Anfang so, Tutorials, nee, lese ich nicht.
Ja, und danach ärgert er sich das Ganze. So sind wir eigentlich, wenn wir zocken. Eigentlich skippe ich das Tutorial und frag dich die ganze Zeit denn, wie was geht.
Ich bin Map-Beauftragter.
Ja, aber so läuft es ja ganz oft bei uns. Und darum kann ich dieses Tutorial skippen auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, in beiden Staffeln Shangri-La Frontier gab es nur einen Moment, der mich geärgert hat. Er hatte irgendwann das maximale Level erreicht und dann stand dahinter Level erweitern.
Ja,
also und er hat dieses Menüfenster gesehen in Game und hat es weggedrückt, meinte, brauche ich nicht.
Ascendancy Class, brauche ich nicht.
Ja.
Was ist das?
Ja, da habe ich habe die ganze Zeit und danach in jedem Kampf dachte ich mir, die ganzen XP gehen jetzt verloren.
Ja, genau, das ist das Schlimmste.
Und da habe ich die ganze Zeit mitgelitten. Zum Glück hat er es in der zweiten Staffel noch entdeckt. Das kann man schon mal sagen. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich mir dachte, ja, weiß nicht, wie gut das ist. Ansonsten, eine Sache kann man noch sagen, er nutzt halt auch viel im Game sehr gut aus. Man kann ja, einen kleinen Spoiler würde ich reinhauen, er kriegt irgendwann die Möglichkeit, er hat so eine Art eigene Inventarwelt, wo er sein Loot aufbewahren kann.
Wie eine kleine Paralleldimension.
Genau, da ist er einer der wenigen, die sowas haben. Und er abused das halt super stark. Also er greift die ganze Zeit Gegner an, die zu stark für ihn sind zum Beispiel. Und immer wenn die ihn dann angreifen wollen, teleportiert er sich schnell weg in seine Inventarwelt. Inventoria heißt die auch im Deutschen. Und dann wartet er kurz, dass die Gegner keine Aggro mehr haben und nicht mehr aggressiv sind, teleportiert sich zurück, greift sie nochmal an. Und das macht er immer und wieder. Das heißt, eigentlich cheatet er so ein bisschen. Aber auch das ist echtes Videospielen eigentlich.
Wenn man einen guten Farmspot hat und den abusen kann, klar.
Das ist genauso wie, finde ich, wenn du zum Beispiel einen Speicherstand anlegst und immer wieder neu lädst. So ähnlich fühlt sich das an. Und dieses, ich greife den Gegner einmal an und renn weg. Einmal an und weg. Und das ist die hohe Spielerkunst. Zum Beispiel die Spiele, die extrem beliebt sind in der Allgemeinheit, auch in jedem Streamer Deutschland, Elden Ring oder die From Software Souls-Likes, die sind halt auch deswegen so gut, weil oft kann man so sie rumtricksen, wie töte ich jetzt einen Gegner.
Ja.
Und nicht, es ist einfach nur ein fairer Kampf. Und das ist bei ihm auch so schön. Er hat die ganze Zeit irgendwelche Unzulänglichkeiten und sein Charakter hat auch manche Skills, die ihm eher schaden als helfen im Vergleich zu den anderen Charakteren. Zum Beispiel später kriegt er noch einen Skill, wodurch er keine Rüstung wirklich tragen kann, weil die immer kaputt geht, wenn er sie trägt mit der Zeit. Aber er baut die ganze Zeit um seine Unzulänglichkeiten drumherum und da zuzugucken, das ist halt der große Spaß, finde ich.
Genau, und weil er da halt auch immer die Erkenntnis aus den anderen Spielen hat, kann er das halt richtig gut.
Ja. Und was ich mir halt auch denke, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, welcher ich bin, er hat ja noch sehr viele von diesen krassen Unique-Boss-Monstern übrig. Ich sag jetzt schon, wenn er die besiegt hat, kommt vielleicht noch ein DLC für das Spiel raus, wo es denn noch krassere Gegner gibt und vielleicht ein paar Neuerungen für die ganze Welt. Das wäre vielleicht mal interessant.
Ja. Auch mal gucken, es gibt ja noch ein paar Entwickler, also das wird auch beleuchtet. Da wird ja sicher auch noch was passieren.
Ja. Und ich hoffe vor allem, dass irgendwann das Game kommt. Weil selten hatte ich so sehr Lust, auf eine Welt selber mich da drin zu bewegen und so einen guten Hasenfreund zu haben, wie in Shangri-La Frontier.
Ja, ist echt super. Ja. Und ich habe auch Leute gesehen, die eigentlich mit Anime nicht so viel am Hut haben und das trotzdem auch einfach gefeiert haben, weil sie ja als Gamer abgeholt hat.
Ja, und es ist ja auch viel Comedy drin, die Action ist
genau, gut. Leichtgängig. Und es sieht auch gut aus, also ja. Muss man auch mal dazu sagen. Gerade die Bosskämpfe, die sind eigentlich immer geil und auch eigen inszeniert, also da kann man sich nicht beschweren.
Ja, und es ist halt auch, die Inszenierung ist eh gut. Ich benutze jetzt diesen Skill kombiniert mit diesem Skill, um jetzt meinen ultimativen Skill aufzuladen. Hiermit skippe ich die Aufladezeit. Und also da sind schon Kombos, weiß nicht, da fühlt man sich schon invested und denkt sich, ja, Mann, geil. Und darum bin ich bei diesem Anime auch öfters aufgestanden vorm Fernseher, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe zu sitzen. Es hatte so ein bisschen Dragon Ball Z-Grundschul-Feeling. Das hatte ich jetzt wieder. Und auch muss ich sagen, das ist für mich eine absolute Empfehlung.
Ja. Und man freut sich auch immer, wenn er was Neues entdeckt. Und dann geht das Rattern wieder los. Was kann man jetzt damit alles machen? So, das ist einfach, da kann man einfach mitfiebern. Ist ja. Gut.
Das Einzige vielleicht, was ich mich manchmal gefragt habe, die sind alle so uncool im Game miteinander. Immer will nie jemand eine Info miteinander teilen. Weil in der echten Welt gibt es so Reddit, kaum hat jemand was rausgefunden, weiß es das ganze Internet, weil der Erste sagen will, ha, guck mal, ich hab's als Erster rausgefunden. Und in der Welt sind alle eher so verschwiegen, so, ja, ich weiß nicht, ob ich dir eine Info gebe oder die geben nur die Hälfte der Info oder nur im Austausch für eine andere.
Ja, es gibt schon so ein paar Ränkeschmiede.
Dadurch ist es auch immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, was nochmal so eine eigene Note mit reinbringt.
Ja, oder welche Info ist vielleicht schon veraltet, ja. Welche Info bringt gar nichts.
Und so ein bisschen fast so kalter Krieg-mäßig, wem kann ich hier vertrauen? Jeder könnte mein Feind von morgen sein, jeder Verbündete von heute. Das ist vielleicht auch nochmal eine Komponente. Und wird es bestimmt auch geben, noch in einer der zukünftigen Staffeln, dass einer seiner jetzigen Verbündeten ihn noch irgendwie foppt, sage ich mal.
Ja, das werden die sich nicht nehmen lassen.
Und es wird die Dunkelhaarige sein.
Das ist ja dafür bekannt auch.
Ja. Das ist jedenfalls mein Trick. Ich glaube, das soll für heute, glaube ich, auch erstmal reichen. Heute haben wir die Videospiel-Isekai ein bisschen besprochen. Was wir nächstes Mal besprechen, müssen wir uns noch überlegen. Wahrscheinlich wieder ein ganz anderes. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben uns das überlegt. Ich habe ans übernächste Mal gedacht. Nächstes Mal reden wir über Sportanime.
Genau, wir haben uns überlegt, Sport ist ja ein großes Thema. Und wir werden das jetzt so angehen, dass wir bei Sportarten, die halt gut vertreten sind, wie Baseball zum Beispiel,
oder Fußball, gibt's halt, Basketball. Oder Fußball,
ja, such dir was aus. Und da gehen wir dann quasi von Basketball zu Basketball-Anime. Und bei eher so Randsportarten oder Sachen, die jetzt vielleicht nur einen Eintrag haben oder mal zwei, da würden wir die dann gesammelt besprechen. So viel können wir ja schon mal verraten.
Ja, wir haben. Ja, das reicht erstmal. Mehr müssen wir erstmal nicht verraten. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder und bis dahin, Kampai.
Kampai. Wake it on the lays on the sun. Hey!